Wunder bist du. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Dieses Wunder ist mitten unter uns. Der Herr ist da. Wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, dann ist er da. Und heute geht es mir um dieses Wunder Jesus. Um gesegnetes Leben, ein erfülltes Leben, ein starkes Leben. Was macht mich reich? Was macht mich wohlhabend? Was macht mich gesegnet? Was macht mich erfolgreich? Was auch alles ist, dieses Wunder Jesus. Wenn er da ist, ist das Leben erfüllt, ist das Leben gesegnet, ist das Leben stark, überquellend. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was es auch immer ist, Freude, Friede, Herrlichkeit, Gnade, Güte, ein Wunder bist du. Ich lade dich noch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Am Mittwoch werde ich ein gutes Thema sprechen. Das wird dich ermutigen, wenn du einsam bist, wenn du auf einsamen Posten irgendwo bist, auch weit weg in der Prärie. Heilige stehen allein und sind schon immer allein gestanden. Und Heilige müssen den Weg allein gehen. Da kannst du nicht mitnehmen, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Familie. Da musst du allein gehen. Denk an diese Männer wie Moses, Abraham oder die Propheten. Denk an Jesus ganz allein am Schluss. Johannes der Täufer sitzt nachher im Knast. Da stehst du auch wieder ganz allein. Heilige stehen allein, müssen lernen, allein zu stehen. Und auch in dieser Welt, wir müssen lernen, allein mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade durchzukommen. So, darüber werde ich sprechen. Herzlich eingeladen. Am Freitag werde ich über die Hände Gottes sprechen, diese starken Hände, die das Universum halten. Fall, wenn du fällst, fall in die Hand Gottes. Fall richtig. Fall in die Hand Gottes. Und da kannst du nicht tiefer fallen. So, Samstag wird das Thema sein, Gott will für dich ein Wunder wirken. Wir haben ja gehört heute, Jesus, du bist ein Wunder und Jesus möchte in dein Leben hineinkommen und dann führst du ein Wunderleben. Dann kommst du nicht mehr aus dem Staunen heraus. Früher gab es noch so Wundertüren. Kennst du es noch, Wundertüten? Das war, da war man, weißt du, für ein paar Pfennige, diese Wundertüten, aber da war man immer gespannt, was ist da drin? Und ich bin auch heute gespannt, was ist alles in der Predigt, in der Botschaft, in der Begegnung mit dem Herrn, was habe ich davon, was ist da drin? Manchmal war es nur Kaugummi drin oder manchmal so Plastikzeug. Aber wir sind neugierig. Überraschung. Lass dich von Gott überraschen. Gott will für dich ein Wunder wirken, was es auch immer ist, was du brauchst. Kommenden Sonntag werde ich über Schicksal sprechen. Wie wird man mit Schicksalsschlägen fertig, wenn jemand stirbt, wenn jemand weggeht, wenn jemand, was Negatives erlebt, ein Unfall, eine Katastrophe. In dieser Welt passiert so viel Negatives. Wie wird man mit Schicksalsschlägen fertig? Was es auch immer ist. Schicksal ist ein Pseudonym für mich, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Verstehst du? Aber das sind alles Zulassungen Gottes. So denk an Hiob, was der Mann alles durchgemacht hat an Schicksalsschlägen. So, Gott will uns helfen, mit diesen Dingen fertig zu werden. Heute halte ich eine antikapitalistische Predigt. Eigentlich so als Abschluss von G20. Aber mit G20 habe ich nichts zu tun, interessiert mich nicht, aber ich möchte über das Geld, über Kapital, über Reichtum, über Wohlsein, über diese materiellen Dinge sprechen, dass das Geld allein die Menschen nicht glücklich macht, nicht gesegnet macht. So, Kai, wir haben am Freitag das Thema gehabt, also Gott will dein Glück und darüber sprach ich schon ein bisschen so über das richtige Reichtum. Kein Geld der Welt kann einen Menschen glücklich machen. Und deshalb, ich möchte über diese Urdinge, Urwahrheiten sprechen. Was macht einen wirklich glücklich? John Rockefeller sagte, ich habe meine Milliarden verdient, aber so richtig Glück habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Muss vorstellen, Milliarden verdient, aber so richtig Glück habe ich noch nie im Leben gehabt. Oder Cornelius Vanderbilt, auch so ein Millionär und Milliardär. Die Sorge um meine Millionen ist mir so schwer für mich geworden. Ich habe keine Freude an ihnen. Soll mir geben. Verstehst? An diesen Millionen habe ich keine Freude. Verstehst? Reich geworden, aber nicht glücklich. Oder dieser Millionär John Jacob Astor, der beschreibt sein Leben einmal. Ich bin der unglücklichste Mensch auf Erden. Ich bin der unglücklichste Mensch auf Erden. Millionen, Milliarden. Henry Ford sagt, ich war noch glücklich, als ich noch Mechaniker war. Da war ich noch glücklich. Oder Rockefeller nochmal, der ärmste Mann, den ich kenne, ist nur der, der nicht mehr hat als Geld. Geld macht nicht glücklich. Das will ich also rein in diesen Raum gestellt haben. Die Römer sagten, das Geld ist wie das Meer. Je mehr du von diesem Wasser trinkst, desto mehr Durst hast du. Du kriegst nie genug, desto durstiger wirst du. Deshalb ist es erstaunlich, die meisten Leute verdursten auf dem Ozean, wenn sie schiffbrüchig sind. So. Was macht einen Menschen wirklich reich, wirklich glücklich, wirklich gesegnet? Was ist der wahre Reichtum? Was ist das wahre Wohlsein? Dieses erfüllte Leben, was die Millionäre nicht haben, aber die Armen haben es auch nicht. Wer ist wirklich glücklich? Wie wird man reich? An der Seele, am inwendigen Menschen. Wie bekommt man mehr vom Leben? Und meine große Frage bei meiner Bekehrung war, ist das wirklich alles, was du erreichst, was du dir erarbeitest, was du lernst, was du hast, was du besitzt oder nicht besitzt, was du loslässt, ist das wirklich alles? Auch Armut kann einen unglücklich machen. Denn die Armen denken ständig, wie bezahle ich meine Miete, wie mache ich das und so weiter, macht auch unglücklich. Oder irgendein alternatives Leben. Wir haben ja so viele Rollheimer, Aussteiger, verstehst du? Wir leben ohne Strom, ohne Staat und ohne, was weiß ich, Wasser. Bist du wirklich einer der glücklichsten Menschen auf Erden? Wie kann ich das werden? Wirklich glücklich, wirklich zufrieden? Bist du mit den Ergebnissen deines Lebens? Lass uns ganz ehrlich sein, jeder für sich selber, wir gucken in den Spiegel. Bist du, bin ich, sind wir mit den Ergebnissen unseres Lebens, was wir bisher erreicht haben, was wir gerade im Augenblick sind, sind wir wirklich glücklich, richtig glücklich? Ich könnte ein bisschen mehr haben oder ein bisschen weniger, was auch immer ist. Wie bewertest du dein Leben? Was denkst du über dein Leben? War das wirklich alles? War das wirklich alles gekämpft, gelebt? Die Predigt geht mir immer noch nach von Ananias und Sapphira. Hast du wirklich das so teuer verkauft? War das wirklich so teuer? Oder hast du wirklich so eingekauft? War das wirklich alles? Du hast gespart. Und dann streiten sich die Erben am Schluss. Wer kriegt was? Jesus hat einmal gesagt, und damit möchte ich einsteigen in die Predigt heute, was macht einen wirklich glücklich? Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Schätze, die einen wirklich reich machen. Aber wie kriege ich Himmelsschätze, Himmelsreichtümer? Wie komme ich an diese göttlichen Schätze heran? So ein paar Gedanken, die Gott mir offenbart hat. Und ich gehe nochmals auf das zurück, weil einige gestern nicht gehört haben. Weißt du, so viele Menschen halten sich auf nichtige Dinge fest. Und Gott hat mir gezeigt, unsere Gesellschaft heute, die hält sich am Schwanz vom Teufel fest. Verrücktes Bild, was Gott mir im Geist gezeigt hat. Da krallen sie sich fest und der Teufel schlendert mit ihnen so hin und her. Ist das wirklich alles? Hier ein paar Gedanken. Wenn du bei Gott reich und gesegnet werden willst, soll ich dir die Wahrheit sagen? Halt dich fest. Nicht am Schwanz vom Teufel oder sonst an irgendetwas, am Stuhl. Nein, wenn du wirklich gesegnet werden möchtest, Gott hat mir etwas gezeigt, wie werde ich gesegnet? Wie kriege ich Himmelsschätze? Und die Antwort, die Gott mir gab, ist, du kriegst Haufen Probleme. Das ist die Lösung. Du kriegst Haufen Probleme. Und Gott schickt dir Haufen Probleme. Krankheit, Kämpfe, Probleme ist das Mittel. Und die Methode, wie Gott uns verändert, wie Gott uns veredelt, wie Gott uns beschneidet, wie Gott uns auf das Wesentliche zuführt. Durch Probleme wird dein Leben, wird unser Leben vergoldet, veredelt, bereichert. Aber wir sind so schlaue Pfingstler, Charismatiker, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir mogeln uns an die Probleme vorbei. Herr, verschone mich. Die anderen sollen ruhig kriegen, aber ich verschone mich. Nein. Aber wir sollen lernen, auf die Probleme zugehen, nicht vor den Problemen weglaufen. Wenn du die Schätze Gottes erfahren und erreichen möchtest, dann wirst du nur Probleme, Probleme und nochmals Probleme kriegen. Denn Gottes Herrlichkeit besteht aus Problemen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Wo werden wir wohnen? Verstehst? Und dann erlebst du, wie Gott dich bereichert. Durch Krisen und Probleme führt Gott uns weiter. Wir kommen auf die Entdeckungsreise an diese Wundertüte. Durch Probleme. Oh Herr, wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Dann schreien wir zum Herrn. Dann beten wir, dann flennen wir, dann liegen wir auf unser Angesicht. Ja, Probleme. Und Herr, ich brauche Gnade, geh nicht vorbei, oh Heiland, singen wir daher und hab Erbarmen mit mir. Ohne Probleme und Kämpfe würde ich gar nicht wachsen, würde mich gar nicht entwickeln, würde ich gar nicht Christ werden. Also wenn alles gut geht, und deshalb das große Problem, warum viele gar nicht zu Jesus kommen. Der Teufel sorgt dafür, dass sie keine Probleme haben. Ist alles gut, ist alles in Ordnung, ich bin gesund, hab alles, verstehst du, und mir fehlt nichts, und deshalb kommen sie nicht zu Gott. Aber wenn wir in Not sind, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Die Errettung kommt, wenn wir in die Not hineingeraten, da erwartet sich der Herr. Gott will, dass du das weißt heute. Wie werde ich gesegnet, wie werde ich reich? Und ich muss diese Botschaft weitergeben, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Du wirst gesegnet durch Verlust. Verlust ist Gewinn. Verlust ist Gewinn. Denk drüber nach. Mach dir nur dieses Stichwort, wenn du nichts von dieser Predigt behältst. Aber behalte das, Verlust ist Gewinn. Wenn alles andere in deinem Leben weg ist, wenn du leer bist, wenn du ausgebrannt bist, ein Vakuum, eine Lücke da ist, weißt, da entsteht etwas, dann suchst du, wie kann ich diese Leere füllen? Verlust ist Gewinn. Denk drüber nach. Das macht Raum für Gott, diese Leere. Gott kann uns oft gar nichts geben, weil wir nicht leer genug sind. Die Wasserkrüge müssen zuerst mal gereinigt werden, dann mit Wasser gefüllt, und dann kann der Herr ein Wunder an unser Leben wirken, dass Wasser in Wein verwandelt wird. Meine Bibel sagt, Gott will diesen Mangel, den wir haben, mit seinem Reichtum ausfüllen. Philipper 4, Vers 19. Verlust ist Gewinn. Denk drüber nach. Wenn du etwas verlierst, gewinnst du. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und wir kennen diese Geschichte von diesem schönen, hübschen, jungen Mann, vergoldet, äußerlich, reich und kommt zum Heil. Und was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Erhalte die Gebote, Gundermann. Und er sagt, das mache ich schon von Jugend an. Ehre Vater und Mutter, ja, das tue ich. Und dann sagt der Herr, eines fehlt dir noch. Eines fehlt dir noch. Eines fehlt dir noch. Verlust ist Gewinn. Verkaufe alles, was du hast. Und gib's den Armen. Schmeiß in die Spree. Oder in den Jordan. Oder weiß ich sonst noch wo, ins Tote Meer. Oder gib's den Armen. Und du wirst einen Schatz haben. Und dann komm und folge mir nach. Und solange wir noch reich sind, solange wir alles haben, was wir brauchen, wir folgen nicht Jesus. Wir hören nicht auf ihn. Haben wir gar keine Zeit. Wir sind so beschäftigt mit diesen materiellen Dingen. Gott will nicht, dass du in der Ewigkeit einmal als Bettler dort ankommst, sondern wir sollten jetzt schon alles loslassen, damit wir frei und offen für ihn sind. Gestern habe ich euch erzählt, diese Geschichte, was mir als junger Pastor in Stuttgart passiert ist. Da lese ich Plakate, die ganze Stadt war zugeklebt. Herzliche Einladung, herzlich willkommen zum Bettlerball. Da denke ich, ja gut, sowas hätte ich gerne, Bettlerball. Und dann fahre ich vor dieser Palais da, wo dieser Bettlerball stattfinden soll. Da steigen lauter Millionäre aus mit Zylinder, mit Frack. Verstehst du, schwarze Autos kommen vorgefahren. Und ich habe mich geschämt, ich habe damals noch eine Ente gefahren. Und da kommst du noch mit der Ente. Ich dachte, ich bin dort würdig, als Bettler. Nein, von wegen. Was ich Rockefeller und all diese Leute erzählt habe, das sind alles Bettler. Die Millionäre sind wirkliche Bettler. Glaub mir das. Die glauben das nicht. Wenn du das denen sagst, dann sind sie gleich beleidigt. Zwei Worte. Verlust ist Gewinn. Diese Gedanken möchte ich in den Raum stellen. Und Gott will deinen Mangel, all das, was noch fehlt, dir erstatten, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Wie lebt man ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche? Loslassen. Verlust ist mehr. Zwei Worte als Schlüssel, als Einstieg. Verlieren und gewinnen. Verlieren und gewinnen. Verlieren und gewinnen. Leer werden und gefüllt werden. So diese Vergleiche. Weißt du, wenn wir anfangen, umsonst zu leben, leben wir erst richtig. Aber solange du was bezahlen musst, was geben musst, was von dir gefordert wird, wirst du nicht gesegnet. Deshalb, lass es los. Lebe dein Leben. Deshalb nehmen wir auch immer zwei Opfer in unseren Gottesdiensten. Eins normal für die Gemeinde und der Zehnte und alles, was so ist. Und dann ist die zweite Meile. Die zweite Meile ist nicht nötig. Du musst nicht die zweite Meile gehen. Aber gerade auf der zweiten Meile liegt der Segen. Was ich nicht muss, das macht mich glücklich, das ist mein Hobby, das ist meine Freude, also ich muss es nicht verzichten, entsagen, entbehren, Abstriche machen, einfach, das ist, was einen reich macht, was einen gesegnet macht, verkaufe alles, was du hast. Markus Kapitel 10, Vers 21, dieses eine fehlt noch, weißt du, wir haben viel zu viel, und wenn ich den genau angucke, Weißt du, da muss so viel bei uns zu Hause aufgeräumt werden. Das muss weg und das muss weg. Das, weißt du, da hat man viel Platz, kann so tanzen zu Hause. Aber solange da alles noch verstellt ist, weißt du, da musst du, brauchst du Stegleiter, dass du rüberkommst. Weg, aufräumen, verkaufe alles, was du hast. Und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Markus 10, Vers 21. Und dann komm und folge mir nach. Und das gleiche nochmals beim Lukas. Lukas 18, Vers 22. Als Jesus das hörte, dass er so edel, so perfekt, so, ja, gesetzestreu. Eins fehlt dir noch. Eins fehlt dir noch, guter Mann, gute Frau. Verkaufe alles, was du hast. Und gibst es den Armen, nicht der Mission und nicht irgendwelchen guten Werken. Den Armen, die nichts haben. Und so wirst du einen Schatz im Himmel bekommen und folg mir nach. Willst du wirklich reich werden, fang an, dich zu investieren, und zwar in die richtige Sache. Und soll ich dir sagen, was die Bank ist, wo dein Geld wirklich Zinsen trägt, ist Jesus Christus. Jesus Christus, investiere ich in ihn. Die Chinesen sagen, an Habe zu gewinnen heißt, seinen Sein zu verlieren. Weißt du, dass du nichts mehr bist? Das sagen die Chinesen, dass du dein Sein, ich bin gar nichts, Herr, alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich kann, das bist du, mein Gott. Unsere Gesellschaft hat ganz falsche Ziele. Das, was sie erstrebt, das vergeht wie eine Luftblase oder der Platz wie eine Seifenblase. Materieller Reichtum vergeht. Schau dir Leute an. Was nehmen sie mit dem Sarg? Weißt du, die nehmen nichts mit dem Sarg. Da war eine ganz schlaue Frau, also er nimmt sein Geld im Sarg mit. Und die Frau sagt, ja gut, das können Sie machen, das werde ich machen. Und sie haben abgemacht, er nimmt sein Geld im Sarg mit. Und weißt du, was die Frau gemacht hat? Sie hat einen Scheck ausgestellt und den Scheck hat sie in den Sarg mit reingelegt und das Geld hat sie auf dem Konto gelassen. Was nimmt man im Sarg mit? Verstehst du? Nur ein Stück Papier. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Materielle Werte bleiben einem nicht, bleiben nicht erhalten. Kannst du dir noch vorstellen, hast du schon mal ein Foto von deiner Jugend mal angeguckt, wie schön du warst, wie jung du warst, wie flott du warst, wie schlank du warst, wie ja, nett du warst. Ja, und jetzt, wenn du dich im Spiegel anguckst, da eine Runzel, da graue Haare oder gar keine Haare mehr oder was weiß ich alles. Wo ist die Schönheit? Wo ist der Erfolg? Wo sind die Ideale, die du so erstrebt hast? Ich denke nur, so mancher Politiker konnte seine Ideale nicht verwirklichen. So mancher. Das Alter vergeht aber auch. Die Krankheit vergeht auch. Alles ist vergänglich. Alles, was auf dieser Welt passiert, vergeht. Auch deine Fehler vergehen. Nichts bleibt erhalten. Alles, was irdisch ist. Konfuzius hat einmal gesagt, der Edle benutzt seinen Reichtum, um sein Leben zu gestalten. Der Niedrigdenkende oder ja, der Arme benutzt sein Leben, um sein Reichtum, um zum Reichtum zu gelangen. Verstehst? Der eine strebt zu und der andere strebt zu. Aber was ist? Armut ist nichts und Reichtum ist nichts. Jesus sagt, was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Was nützt es? Und schau, so viele Menschen sind angeknackst, depressiv, schwermütig. Dieser reiche Aristoteles Onassis, weißt du, Haufen Schiffe, Haufen Geld. Und sagt, ein reicher Mann ist man oft nur ein armer Mensch. Ein reicher Mann ist oft, und das muss er selber wissen, der nicht mehr hat wie Geld. Reicher Mann, Ehen, verheiratet, außer sogar mit, kenne ich sie, seiner Frau, verstehst du, aber glücklich war dieser Kerl nicht. Glücklich war er nicht. Geld ist eines der größten Unglücksfaktoren der Menschheit. Alles fürs Geld. Wir denken nur, Geld muss her und dann ohne Geld können wir nichts tun. Nein, du kannst glücklich mit ganz wenig sein. Mit nichts. Brauchst nicht viel. Ich habe ja auch diese Tage euch erzählt von diesen Glückspilzen, die im Lotto gewonnen haben. Seit der Einführung vom Lotto 1955 sind 80% der Glückspilze elendlich zugrunde gegangen. 80%. Die den Hauptgewinn damals als erste Frau oder erster Mensch gewonnen hat. Weißt du, ja, mein Konto, jetzt kann ich was machen, jetzt kann ich unternehmen, jetzt kann ich, weißt du, reisen, Eigentumswohnung und vieles, vieles andere mehr. Aber das macht nicht glücklich. Das kostet Geld. 2005 stand ein Mann in Bayern vor Gericht, weil er verschiedene Banken überfallen hatte. Muss ich vorstellen. Ein Mann vor Gericht, der hat Banken überfallen. Und die Ursache war, als er dann rauspackte und zum Prozess kam, vor ein paar Jahren hat er im Lotto 1 Million gewonnen und der Banken überfallen, damit niemand merkt, ich bin arm geworden. Und einfach so sein Geld aufgebessert durch Überfall. Und die FAZ, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, schrieb im September 2005, fast zur selben Zeit, ein Sereneinbrecher, genauso das Gleiche, hat auch immer wieder Geld geholt und Banken überfallen, ebenfalls. Weißt du, Millionäre werden nicht glücklich. Die müssen das decken und sagen, ja, jetzt bin ich arm geworden. Das muss ich mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, oder was weiß ich, noch schlimmer. Weißt du, die ganzen Menschen, wenn sie plötzlich reich werden, die können es nicht verkraften, nicht aufarbeiten. Jemand hat 56 im Lotto gewonnen, auch ein Ehepaar, ein Hotelbesitzer, und als sie dann gewonnen hatten, haben sie ihr Hotel geschlossen, wegen Reichtum geschlossen. Hotel wegen Reichtum geschlossen, am Reisen gemacht und so weiter. Dieser Mensch starb im Obdachlosenheim, ein paar Jahre später. Verstehst du, was nützt es? Hotel aus Reichtum geschlossen, eigenes Hotel und dann als Obdachloser sterben, wegen Reichtum geschlossen. Leute, wir müssen wahre Werte suchen, wahre Reichtümer, bleibende Schätze. Was ist das? Viele Lottogewinner, die sind mit der Lebenssituation nicht fertig geworden, die dann plötzlich auf sie einbrach. Armut ist nichts und Reichtum ist nichts. Wir brauchen etwas als Mittelding. Etwas dazwischen. Eine Sekretärin in Hamburg, sie hat auch im Lotto mal gewonnen. Die haben wir mal nur mal so aus dem Archiv rausgeholt, aus der Frankfurter Allgemeine, was dort alles so gewesen ist. Und auch eine Sekretärin in Hamburg, die hat auch im Lotto gut angekreuzt und angekratzt, hat dann was gewonnen, hat ihren Job auf den Nagel gehängt als Sekretärin. Und richtete sich schön und toll ein, so berichtet die Zeitung. Aber allerdings war sie gar nicht glücklich so. Nach 3 Jahren, nach dem Glückstreffer, will sie wieder als Sekretärin arbeiten und sagt, hier war ich glücklich. Weißt du, hier war ich glücklich. Aber da ist schon so viel dazwischen gekommen, weißt du, dass sie sich nicht demütigen konnte und wollte, was auch immer war. Ich will wieder wie ein normaler Mensch leben. Wie ein normaler Mensch leben. Und das ist das Geheimnis zum wahren Glück. Leben wie ein normaler Mensch. Wie viel Erde braucht der Mensch? Hat Tolstoi einmal eine Frage gestellt. Und da sieht man, großer Gewinn kann lebensgefährlich werden. Und das sind so viele Gründe für unglückliche Fälle, für unglückliche Menschen, für Spannungen, dieses Hoch und Tief, schnell. Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 6, das solltest du nachlesen. Und wenn du so mit Reichen diskutierst und Millionären diskutierst, oder was weiß ich, vielleicht in einer Familie, denen es nur ums Geld geht, Geld regiert die Welt, das stimmt, das ist wahr. Aber der Mensch lebt nicht von Geld allein und eines Tages wird es bald gar kein Geld mehr geben. Jetzt kommen schon die 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr, werden sie gezogen. Und dann kommt irgendwo Plastikgeld. Oder dass du nur noch am Daumen gescannt wirst mit einem Chip. Weißt du, plötzlich hast du gar kein Geld, was machst du dann? So, Paulus schreibt an 1. Timotheus, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Die Frömmigkeit, der Glaube, das Verhältnis, die Beziehung zu Gott, die ist zu allem Nütze ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen, schreibt er weiter. In Vers 8, das heißt es, wenn wir Nahrung und Kleider haben, so lasst uns daran genügen. Denn die, die reich werden wollen, im Lotto gewinnen, Bank überfallen oder was auch immer, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte, schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lässt. Die werden korrupt, gehen über die Leichen unter Umständen. Die boxen sich nur durch, versuchen sich durchzuboxen, durchzuschlagen. Und da heißt es, die Menschen versinken ins Verderben und Verdammnis. Vers 10, denn Geldgier ist die Wurzel allen Übels und danach haben einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele, viele Schmerzen. Sind nicht glücklich? Sind nicht glücklich? Vers 11, aber du, Timotheus, du Gottesmensch, fliehe das, dem Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Das sind die Schlüsselworte, wie man glücklich wird. Du aber jage. der Liebe, dem Glauben, der Geduld, der Sanftmut. Jage dem nach. Und dann geht er noch weiter und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und erkannt hast, das gute Bekenntnis, oder bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Menschen. Fang an, richtig zu leben. In Heilbronn, weißt du, da kommt ein Geschäftsmann zu mir. Was heißt, ich habe gar nicht gesehen, dass er großer Geschäftsmann ist, aber auf jeden Fall, ich soll für sein Geschäft beten und ihn segnen. Und ich bete, und wie der liebe Gott manchmal ist mit mir, dann sage ich, du, Entschuldigung, aber Gott gibt mir ganz komisches, merkwürdiges Wort. Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du 6 richtig im Lotto hast. Der ist aufgesprungen und abgehauen. Verstehst? Der wollte, dass ich sein Geschäft segne, aber Gott hat mir nur dieses Wort gegeben. Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du 6 im Lotto hast. Ein paar Wochen oder Monate später lese ich, dass dieser Geschäftsmann ins Gefängnis landet oder ein Gerichtsverfahren in Heilbronn ist. Und er war Maler, eine große Malerfirma gehabt, alles verspielt, sein Haus verspielt, alles verspielt in Baden-Baden, in der Spielbank. Verstehst? Du wirst leichter von Blitz getroffen, als dass du 6 richtig im Lotto hast. Komisch, wie Gott manchmal redet, ohne Bibelsprüche. Und die Menschen zur Nüchternheit fordert. Da hätte er noch Chance gehabt, etwas umzukehren. Aber da lief schon alles. Ich war geschockt. Ich habe gedacht, das habe ich falsch gesagt. Ich habe nur einfach einen Gedanken, das Gott mir gab, ihm weitergegeben. Wie wird man richtig reich, richtig gesegnet? Nicht vom Blitz getroffen. Weißt du? Und nicht 6 richtig im Lotto. Ich will hier ein paar Gedanken weitergeben. Der Mensch braucht etwas, das seinen Körper richtig steuert. Mehr und besser als Geld und Gut. Dieses Lied von Eleonore von Reuss. Ich bin durch die Welt gegangen. Ich habe die Menschen gesehen. Ich habe alles gesehen. Und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein heißes Verlangen von der Erde los. Und ich habe die Menschen gesehen, wie sie suchen in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen beladen und belastet mit allem Möglichen. Zurück, so wie hier Paulus an den Timotheus schreibt. Der Mensch braucht etwas, das ihn in Krisen und Stürmen standhält. In den Erschütterungen des Lebens. Er braucht die Kraft, die das Universum zusammenhält, diese Hände Gottes, die ihn tragen und halten und führen und leiten. Er braucht die Gnade Gottes, und die Gnade Gottes ist nicht bezahlbar, auch nicht käuflich und auch nicht verkäuflich. Wie bekommt man sie? Und der Herr Jesus hat dem reichen Jungen klipp und klar gesagt, verkaufe alles, was du hast. Lass los alles, was du hast. Was dir so wichtig ist, woran dein Herz hängt. Gott hat nichts gegen Geld. Gott hat nichts gegen materiellen Dingen. Aber Gott hat etwas dagegen, wenn unser Herz daran hängt. Und da kann alles sein. Das sind so viele Dinge, woran wir unser Herz hängen. Das können oftmals Kleinigkeiten sein. Kleinigkeiten. Weißt du, der war so nah am Reich Gottes. Aber der Herr Jesus gleich anschließend erzählt dann in dieser Geschichte, da geht leichter ein Kamel durch das Nadelöhrtor, also das, was nur bei Nacht, wenn man nach Hause kommt, noch schnell reinschlupfen kann. Da geht leichter ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Weil er zu viel hat an seinem Leben, woran er klebt und festgenagelt wird. Ja, das muss ich loslassen, das und das und das und so weiter. Klare Worte. Viele fangen sie dabei und sehen sie, ja, wovon will ich dann leben, wenn ich das alles aufgebe? Weißt du, Gott versorgt dich. Du musst dich nicht sorgen. Wenn du dem Herrn vertraust, Gott wird dich durchtragen. Und heutzutage, wir leben in einem Sozialstaat. Das ist noch nebenbei. Weißt du, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann gibt es noch Geschwister. Weißt du, wenn die Gemeinde Jesu wird eines Tages noch so weit kommen müssen, dass wir eine Suppenküche machen, statt Kaffee einrichten, eine Suppenküche. Verstehst du, dass wir unseren Geschwistern helfen? Unseren Brüdern und Schwestern. Weißt du, wir haben jetzt im Augenblick alles da. Keiner ist unterversorgt und unterernährt, aber der Tag wird kommen, wo wir einander dienen müssen. Und wir noch 5 Brote und 2 Fische nehmen müssen, dann brechen und speisen. Das hat der Heiland gemacht. Das hat Gott in der Wüste mit dem Volk Israel gemacht, mit dem Manna, mit Wachteln, sie versorgt. Also wer nichts aufgeben will, verzichten will, der wird blind, engstirnig, dem kann nicht geholfen werden, der beginnt an sich zu degenerieren, bekommt Depressionen, und wie lebe ich weiter, wie geht es mit mir weiter? Und ich habe eines festgestellt, manche sind glücklich geworden, reich geworden, gesegnet worden, nachdem sie arm geworden sind. Nichts mehr da und so weiter. Und dann konnten sie von vorne wieder anfangen in ihrem Leben. Je mehr wir geben, ein Geheimnis, je mehr wir geben, loslassen, desto mehr gibt der liebe Gott uns zurück. Lass dein Brot übers Wasser fahren, heißt es einmal in der Bibel. Weißt du, was das heißt? Flaschenpost. Und schick's weg, irgendwo. Lass das Brot über Wasser fahren und dir wird zu gegebener Zeit gegeben. Du brauchst es vielleicht heute nicht. Gott hat den Abraham gesegnet und ist ein Beispiel. Abraham, als die Engel vorbeikamen, hat er ganz schnell gebacken, was ein Böcklein geschlachtet und die Engel bewirtet. Normalerweise ist, wenn du Gott was gibst, was dem lieben Gott schenkst oder was weiß ich, den Engeln was tust, dass du gesegnet wirst. Abraham sei gesegnet in dem Namen des allmächtigen Gottes. Nix. Die Engel haben gegessen, abgeputzt und sind weitermarschiert nach Sodom oder wo auch immer, in welche Richtung. Der hat keinen Segen bekommen. Aber 430 Jahre später, die Enkel, Urenkel Abrahams, die sind versorgt worden, 40 Jahre, mit einem Millionenvolk, ist versorgt worden mit Fleisch und mit Brot und mit Wasser. Genau das, was er Gott geopfert hat. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Nach 400 Jahren kriegst du wieder, wirst du wieder gesegnet werden, kommt wieder zurück zu dir. Je mehr wir nehmen, desto weniger haben wir. Deshalb gib. Denn geben ist seliger als nehmen. So steht es in der Heiligen Schrift. Anfang der 60er Jahre haben die Wissenschaftler, vor allem Tiefseeforscher und so weiter, festgestellt, dass im Wasser etwas passiert, im Wassertiefen, dass etwas passiert, dass etwas gibt, dass dort Organismen leben. Und diese Organismen haben etwas anderes, etwas Merkwürdiges. Die bilden Kolonien. Und die nehmen das, was sie finden zur Nahrung und zur Energie und zum Überleben, das nehmen sie auf, 20% behalten sie für sich und 80% geben sie weiter an andere, an die Kolonie, an die Gruppe. 20% behalten sie für sich. Ich will jetzt nicht über den Zehnten sprechen, mir geht es um ganz was anderes hier. Weißt du, die behalten 20% für sich, ist okay, aber 80% geben sie weiter. Lange konnten die Wissenschaftler nicht begreifen, was es bedeutet, was es ist, bis sie entdeckt haben, dass da chemische Stoffe abgesondert werden, wovon andere davon leben. Und 20% behalten sie für sich. Und das ist ein Gesetz in der Natur. Dann haben Wissenschaftler weitergesucht und festgestellt, das ist ein Naturgesetz. 20% für dich und 80% weggeben. Was es auch immer ist, was es auch immer bedeutet. Das ist das Gesetz der Lebewesen des Universums. Und der Mensch bildet hier auch keine Ausnahme, auch wenn wir keine Tiefseeorganismen sind. Aber nur 20% der Energie deiner Seele, deiner Kraft und so weiter, deines Lebens gebrauchst du, um deine Probleme zu lösen, aufzuarbeiten. Und die restlichen 80, die gibst du weiter. Denk drüber nach. Je mehr die Seele des Menschen ans Irdische gebunden ist, desto mehr muss es streben, ich muss es erhalten. Aber je mehr ich weggebe, desto leerer bin ich, desto mehr kann der liebe Gott mir wieder zuführen. Während andererseits ein geistig reicher Mensch von Gott erfüllt wird und der so glücklich, so froh, der singt und jubelt und jaucht und so weiter, da profitieren andere. Weißt du, sei traurig und du weinst allein. Sei glücklich, lache und alle lachen mit. Das ist abgeben, weitergeben, das, was Gott dir gegeben hat. Im Irdischen ist genau das Gleiche, 20-80. Wie im Tiefsee, da musst du nicht so tief tauchen und dort mal die Natur beobachten. Paulus schreibt schon, also das uralte Gesetz Gottes, 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ist ihm eine Torheit, Blödheit, Dummheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss alles geistlich beurteilt werden. Aber der geistliche Mensch jetzt, die nächsten Verse, der geistliche Mensch, der beurteilt alles und er wird selber von niemandem beurteilt und verurteilt. Der beurteilt alles, der geistliche Mensch. Eine gesunde Zelle arbeitet zuerst für den Organismus, für die Gesamtheit. Der Mensch ist ein soziales Wesen, auch das gehört dazu. 20-80. Und dann erst für sich selbst. Wenn du bist da für andere. Du stirbst, damit so ein Weizenkorn in die Erde fällt und du stirbst und du lebst. Und dann gibt es neue Pflanzen, neue Ähren, neuen Korn und neues Getreide. Wenn wir etwas ernten wollen, wir müssen zuerst mal sterben. Wie wird man reich? Wie wird man gesegnet? Eine gesunde Zelle arbeitet immer für den Organismus und dann erst für sich selbst. Wenn die Zelle das Ganze vergisst, wenn die Zelle das Ganze vergisst, diesen Organismus vergisst, dann beginnt der Niedergang, beginnt der Untergang, dann beginnt die Vernichtung und genau das ist Krebs. Das sind Tumore. Verstehst du, dieser Krebs lebt nur für sich. Er ernährt sich selbst, versucht nur alles nur rein aus dem Körper zu ziehen, isoliert. Alles Geld, das du machst oder gemacht hast, wird niemals die Seele eines Menschen beglücken und zurückkaufen oder erlösen. Das ist eine natürliche Ordnung des Universums. Von 100% behältst du ein Fünftel, die 20%, das ist dieses Gesetz der Natur. Nicht nur den Zehnten, sondern ein Fünftel. Und das Restliche ist, was die Allgemeinheit. Wir dienen und uns wird gedient. Wir freuen uns und wir freuen uns mit an den anderen, an ihren Erfolg, an ihren Segnungen. Und so, da profitiert die ganze Gemeinschaft, die Gemeinde Jesu Christi. Und so handeln sämtliche Zellen des Universums, des ganzen Kosmos, der ganzen Schöpfung. Und auch der Mensch ist so ein Teil des Ganzen. Geben ist seliger als nehmen. 20% für dich und 80% für die anderen. Und als gesunde Zelle können wir weiter existieren. Weißt du, nicht nur horten und hamstern. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, der Herr Jesus erzählt von dem reichen Kornbauer. Oh, meine Scheune hat wunderbar getragen. Weißt du, der Mann war fleißig, der war ein lieber Mann. Denn Dummer würde nie sowas bringen. Der war also ein kluger Haushalter, der hat wirklich gut gewirtschaftet und seine Felder wuchsen und jetzt muss ich meine Scheune vergrößern. Und dann sagt eine Stimme, und heute Nacht wird man deine Seele fordern und was wird es sein, was du bereitet hast? Heute Nacht. Verstehst du? Menschen, die nur für sich leben, nur an sich denken, nur für sich wirtschaften, die verlieren ihre Seele. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Ich habe große Angst für Amerika. Nur als Beispiel. Amerika first. Europa first. Verstehst du? Zuerst. Meine Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nicht nach Amerika und nicht nach Europa und Deutschland und meine Familie oder sonst noch was. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und erst dann wird dir alles zufallen. Der Mensch, der nur hortet, ist wie der reiche Kornbauer. Der geht pleite. Auch wenn er seine Ernte großartig war. Erst dann, wenn du loslässt, weggibst, das wird bei dir bleiben, das kommt wieder zu dir zurück. Leute, wir sind in der Endzeit, in der antichristlichen Zeit. Amerika first. Alles, Amerika, alle Grenzen dicht machen. Nein. Gib. Und es wird dir gegeben werden. Das ganze G20, was wir gehabt haben, das war alles nur frommer Zirkus. In aller Liebe. Das höchste Glück auf Erden ist, Gott zuerst mal zu lieben. An Gott zu denken. Das ist okay. Aber dann, denk an die anderen. Denk an die Armen. Das Schreckliche und Traurige war an G20. Afrika war gar nicht eingeladen. Und die hätten es nötig gehabt, die Armen. Der Mensch soll das Schwergewicht seines Lebens nicht auf irdische Werte legen, sondern auf die Liebe zu Gott zuerst mal. Alles, Herr, will ich dir weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Alles Gott zur Verfügung. Und das erweitert dein Bewusstsein. Das erweitert dein Horizont. Das lässt das Brot wieder zurückfließen oder zurückschwimmen. Lass dein Brot übers Wasser fließen und du wirst es wieder bekommen. Wenn der Mensch nur an das Irdische denkt, sich nur an das Irdische klammert, vergisst er das Göttliche. Und das weißt du selber. Wenn es dir gut geht, hast keine Zeit an Gott zu denken. Ich denke nur an meine Rumänen, als die kamen. Wir, über 1000 Rumänen sind durch unsere Gemeinde gegangen, anfangs, als die Grenzen sich öffneten. Viele, viele. Und wir haben die gebetet, lieber Gott. Die Schuhe waren durchlaufen, verstehst du? Die waren bettelarm. Aber sobald ihnen besser ging, sobald sie ihr Geld hatten, hast du nicht mal am Sonntag mehr im Gottesdienst gesehen. Und sonst Frühgebet und alles, was wir, oh Gott, ich brauche dich, oh Gott, hilf uns. Wir kamen aus der Armut. Deshalb, Armut kann ein Segen sein, in aller Liebe. Auch wenn es schrecklich ist, ich möchte es nicht. Aber es ist die Situation so. Aber wir lernen zu beten, zum Herrn zu rufen. Der Mensch, der sich nur dem Irdischen verschreibt, sein Leben und so weiter, der verkauft seine Seele. Der kriegt ein kaltes Herz. Kennst du dieses kalte Herz, diese Geschichte? Jesus sagt, wer die Welt gewinnen will, der verliert dabei seine Seele. Und der Mensch wird dann zu einer Krebszelle. Oh, alles für mich, für uns, wir. Ich bin so wichtig, ich muss für mich sorgen. Egoismus ist es, was einen krank macht. Und bei den Organismen aus der Tiefsee, was sie entdeckt haben, 20 zu 80, weißt du, die haben die nicht vergessen. Sobald sie das vergessen, gehen sie unter, löschen sich aus, vernichten sich. Wenn du gesund leben willst, glücklich leben willst, gesegnet leben willst, du musst radikal diesen Prozess, in dem wir als Materialisten drin stecken, stoppen und sagen, nein, ich lebe nicht für Brot allein, ich lebe nicht für Arbeit allein, ich lebe nicht für Fußball allein, ich lebe nicht für Gemeinde allein, ich lebe nicht für das Sichtbare allein, ich habe noch ganz andere Werte. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, heißt es in der Bibel einmal. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott muss wieder an erster Stelle in unserem Leben kommen, und zwar in allen Bereichen, nicht nur im Kopf, sondern in allen Bereichen muss der Herr der Erste werden. Verkaufe alles, was du hast. Alles. Du, das ist schwer. Das ist fast unmöglich. Verkaufe alles. Du wirst immer noch was finden, was du noch hast. Das Geben, die Hingabe. Und dann für das Ganze zu leben. Was haben die ersten Christen getan? Wo waren sie gesegnet? Wo waren sie so glücklich? Wo waren sie so reich, so erfolgreich? Sie verkauften alles, brachten alles in der Gemeinde. Und sie hatten alles gemeinsam. Da sagt niemand, das ist mein Geld, das ist mein Haus, das ist und so weiter. Sie hatten alles gemeinsam. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Das war die Christenschar, die ersten Christenschar. Bis da Streitigkeiten kam, da guck mal, die kriegt noch mehr Suppe im Teller. Verstehst du? Die ist doch gar nicht würdig. Sie ist ja, aber weißt du, diese Bevorzugung plötzlich, wenn man nur an sich denkt, verstehst du, America first. Ja? Dann, und was passiert? Da kommt Verfolgung, und der liebe Gott lässt Verfolgung dann auf diese Urgemeinde zu. Da kommt dieser Saul von Tarsus und wütet und bringt alles durcheinander, dass nur noch die Apostel übrig blieben. Die waren vom Herrn schon zusammengeschweißt genug. Und die anderen, die haben sich zerstreut, und die Geschichte ging weiter. Gott hat sie wieder weiter gesegnet. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Dein Leben wird reich, indem du 20 zu 80 lebst. 20 zu 80, was es auch immer ist. Ja, du brauchst was für dich. Gott will nicht, dass du in der Luft hängst. Auch wenn er die Welt in eben nichts aufgehängt hat. Verstehst du? Gott will das nicht. Gott will, dass du glücklich lebst. Aber versuch einmal, so viel wie möglich weiterzugeben von dem, was Gott dir gegeben hat. Also ich habe große Sorge über diese materialistische Welt, was dort sich getroffen hat in G20. Diese ganze gegenwärtige Weltwirtschaft ist nichts anderes wie ein Krebsgeschwür. Und so entsteht Krebs grundsätzlich. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung besitzen 85% der Erde. Das ist schrecklich. Weißt du, die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Eigentlich besitzen 200 Familien auf dieser Welt den Reichtum dieser Welt. Über 80%. Nur 200 Familien. Milliardäre. So, die Welt wird ausgebeutet und die Armen bekommen immer weniger. Und weißt du, dann kommt der Tag X. Wie wird man glücklich? Da liegt der Lazarus vor der Tür. Beim reichen Mann. Hunde lecken seine Wunden. Und er lebt von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und dann stirbt er. Weißt du, die Frage ist, was ist, wenn wir nicht mehr da sind? Wenn wir diese Erde verlassen, wir müssen alle diese Erde mal verlassen. Die Erde ist ein großer Planet, ein großer Friedhof, das um die Sonne kreist. Jeder muss verlassen. Und dann ist der große Unterschied der Reiche und der arme Mann. Dann flennt dieser reiche Mann, dieser Milliardär. Oh, Vater Abraham, schick den Lazarus doch zu meiner Familie zurück. Ich habe noch 5 Brüder. Ja, und was passiert? Sie haben Mose und die Propheten, die sollen nur lesen. Und auf sie horchen. Vielleicht hat das etwas mit uns auch was zu tun. Weißt du, dass Gott nicht möchte, dass wir nur immer nehmen. Nein, fang an zu geben. Fang an, Liebe zu geben, gute Worte zu geben. Da muss nicht immer Geld sein. Wir denken immer, ich muss Geld verschenken. Das ist eine Dummheit. nette Worte, Zuwendung, Segnung, einfach segnen, Glück wünschen. Die Seelen des Menschen ist so wichtig. Einfach Ermutigung zusprechen. Das ist schon mehr als ein Kapital, das du vererbst und zurücklässt. Nicht nur Raffen. Was macht den Menschen glücklich? Was gibt ihm gute Gedanken? Weißt du, und das meistens von, weißt du von dir selbst, wenn du was Gutes getan hast und jemand kommt zu dir und sagt, Dankeschön. Schön von dir. Freut mich. Weißt du, das gibt dir Kraft. Das motiviert dich. Fang an zu geben, wo du nur kannst. Da, wo das Hauptziel eines Menschen ist, wo das sein Herz ist, da wird auch sein Schatz sein und sein Schatz da, wo sein Herz ist. Also, es ist nicht zu trennen. Also, was ist dir wertvoll, was ist dir teuer? Da, wo dein Schatz ist. Überleg einmal. Über die Reichen sagt der Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, du musst es wissen. Jakobus 5, Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch einbrechen wird. Wohlan, ihr Reichen. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und der Rost und ihr Rost wird gegen euch zum Zeugnis aufstehen und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ich muss vorstellen, dein Reichtum, oh, schickt den armen Lazarus darunter. Ihr habt eure Schätze gesammelt in den letzten Tagen, das spricht auch von hier, von heute. Ihr habt Schätze gesammelt, eure Kleider sind verfault, die Seelen sind nackt. Die Liebe zu Gott ist verloren gegangen, da ist nichts mehr da. Und da heißt es, euer Gold und Silber ist verrostet. Ich habe nachgeguckt, ich habe gedacht, das kann ich gar nicht glauben. Das Gold rostet. Gold rostet nicht. Nur wenn Mischmasch ist. Verstehst du, kein echtes Gold ist. Das rostet. Eisen rostet, aber Gold rostet nicht. Pures Gold, sauberes, reines Gold rostet nicht. Deshalb, wir sollen Schätze sammeln, die nicht vermischt, vermengt, mit Blut besudelt sind. Wir wollen den Segen Gottes haben, aber vielfach klebt an den Händen der reichen Gesellschaft unserer Tage. Da klebt Blut an den Händen, Blut der Armen, die in Bangladesch irgendwo, ja, die Kinder schon arbeiten müssen und für Apfel und Ei. Eine Tragödie. Weißt du, und wir denken, ach ja, ich habe wieder günstig gekauft, weil Kick da schönes Kleid und schöne Gewand, verstehst du, und was weiß ich. Aber das ist mit Blut beschmiert, mit Blut der Kinder, mit Blut unschuldiger Menschen, armen Menschen, ausgebeuteten Menschen. Es ist schön, dass du günstig einkaufst, aber es ist nicht in Ordnung. Wir sollten darüber nachdenken und wir sollten einfach boykottieren, nur als Beispiel. Wie du das machst, das ist dein Problem. Ich will dich nicht zu einem Revolutionär erziehen oder dir dahin steuern. Nein, du musst selber herausfinden, wie kann ich sauber leben? Wie kann ich unschuldig Blut schonen? Unschuldige Menschen. Gold rostet nicht. Echtes Gold rostet nicht. Deshalb sagt Jesus, kauft in Sendschreiben, kauft Gold, das durch Feuer geläutert ist. Ein Mensch mit leerer Seele hat keine Zukunft, sein Körper mit leerer Seele ist ein minderwertiger Körper, einfach zum Tode verurteilt. Wenn wir die Liebe vergessen, die Liebe für die Schwachen, für die Armen, für die Kranken, für die Elenden. Aber wo sind die alle? Wo sind die alle? Verstehst du? Du findest hier gar keinen Armen. Wir sind alles reich, wir haben alles. Aber doch, wenn du genau hinguckst, so viel leidende Seelen. Deshalb predige ich auch, ich ermutige die Menschen, setzt nicht euer Vertrauen auf Reichtum, auf materielle Dinge, die sind da und die werden plötzlich vergehen. Und ich sage euch eines, bei uns muss nur eines, Strom ausfallen. Dann sind wir schon im Himmel. Tja, da geht die Kasse nicht mehr, am Kaufhaus die Tür nicht auf, die Rolltreppe funktioniert nicht mehr, dann funktioniert der Computer nicht, dann geht der Smartphone nicht mehr, verstehst du? Und dann bist du, ja, dann bist du da, wo du hin solltest. Verstehst du, dann funktioniert gar nichts mehr. Da geht die Straßenbahn nicht mehr, wenn kein Strom mehr da ist. Da gibt es Chaos. Die Ampeln schalten nicht mehr richtig oder schalten überhaupt nicht mehr. Ich sage euch, das passiert und es kann schneller gehen, als du denkst. Und die Hacker, die große Angst, was die Stromwerke haben, sind vor den Hacker. Die können das hacken und plötzlich schalten die Kraftwerk ab. Und dann, bis man den Fehler gesucht hat, ist Blackout und der Kühlschrank, die Kühltruhe ausgelaufen. Ich weiß es, Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben da unser Gottesdienst. Ich glaube, wir waren schon in der großen Kirche. Und da war ein Blackout, also Stromausfall. Damals war Berlin noch geteilt. Ein Stromausfall. Wir kommen nach Hause, uns kommt das Wasser entgegen aus der Kühltruhe. Aber was ist denn da passiert? Ja. Weißt du, was nützt das, wenn du eingelagert hast und gespart hast und so weiter und dann alles aufgetaut ist, dann musst du alles gleich verarbeiten irgendwie oder sonst noch, was man machen muss. Wieder einfrieren. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich sage es nur. Weißt du, da muss nur einmal Strom ausfallen. Kannst du dich noch erinnern, wann hier bei uns zum letzten Mal Strom ausgefallen ist? Schon lange her. Schon lange her. Und was schon lange her ist, das kann ganz schnell kommen. Nur in aller Liebe. In aller Liebe. Ich sage es nur, wir müssen lernen, alternativ zu leben. Das Herz ist das Wichtigste. Nimm das, was du hast, gebrauche das zur Ehre Gottes. Sorg nicht zu viel für das nächste Jahrhundert oder Jahrtausend. Freu dich über das, was du hast, was Gott dir gibt. Und sei dankbar für diese Kleinigkeiten, Lappalien. Und verschenk dich. Je mehr du dich verschenkst, desto gesegneter wirst du. Die Plünderung der Schöpfung, der Natur und so weiter, das macht die Leute arm. Und wenn ich heute die Reichen angucke und ich denke an diesen Bettlerball, weißt du, die Künstler, da versuchen die Reichen ihre Seele mit Gemälde, mit Kunst, mit Musik und was weiß ich, mit Theater, mit Unterhaltung, mit Klimbim zu füllen. Da sitzen sie da, verstehst du, für mich ist stinklangweilig und so weiter, aber da versuchen sie die Seele zu füllen. Wunderbar. Was ist das? Alles nur Dreck. Mit dem Ramsch, mit Abfall. Verstehst du? Und das nennen sie Kunst dann. Kunst. Also mit Nobelkarossen. Wrack und Zylinder. Die Leere irgendwie auszufüllen. Aber du kannst diese Leere nicht mit Kunst und mit Theater und mit Unterhaltung und all diesen Dingen ausfüllen. Du brauchst da mehr dazu. Und Lukas 12, Vers 15 lese ich hier. Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor allem vor Habgier, denn niemand lebt davon, wenn er viele Güter hat. Hütet euch. Also, der Herr Jesus war reich. Er hat einen Zweireiher getragen, dass man sogar über seinen Mantel oder seine Jacke gewürfelt hat. Dann sagt er, das ist zu wertvoll, das wollen wir nicht. Christen sollen gute Sachen tragen. Wertvolle Sachen tragen. David Wilkerson in seinem Buch Vision ist natürlich schon überholt und schon alt. Aber der schreibt, Christen kauft gute Schuhe, gute Klamotten und so weiter, dass sie euch lange halten. Denn die Wirtschaft, alles ist angelegt, schnell euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das erzählt er. Und der wusste vor, ich glaube, das ist schon 30 Jahre her, dass das Buch auf dem Markt ist. Niemand lebt davon, wenn er viele Güter hat. Das Geheimnis des Lebens ist, dass wir, ja, für unsere Seele sorgen sollen. Und morgen wird deine Seele gefordert, heute Nacht. Was wird es sein? Und wie schnell ist es, dass eine Seele ausgehaucht wird? Viele haben ihre Seele vergessen und die Seele verkümmert. Die Seele ist unterernährt. Wie eine Bohnenstange. Und da kommt Depression und Schwermut und so weiter. Und das ist eine Epidemie der westlichen Welt. Schwermut, Depression. Über 20 Millionen Europäer leiden unter Depression. 20 Millionen, überleg einmal. Rund 12% aller Erkrankungen in Europa geht auf mentale Störungen, also psychosomatische Krankheiten zurück. Emotionelle, gedankliche Störungen, Depression. Und die Weltgesundheitsorganisation hat eine ganz traurige Prognose aufgestellt. Nicht mehr so lange. Im Jahr 2020 soll Depression die dritthäufigste Volkskrankheit werden. 2020 noch ein paar Jahre und dann sind wir so weit. Dann ist die G20 entwickelt. Wissenschaftler haben festgestellt, dass in der dritten Welt keine Depressionen gibt oder kaum. Es gibt, weißt du, in der dritten Welt, also ich war in Indien, ich war geschockt, schwarze Kleider, das hat es fast gar nicht gegeben. Die Leute sind alle bunt und fröhlich angezogen. Nur, verstehst du, lustig, die haben Kinder und dergleichen. Die dritte Welt ist noch glücklich. Und denk an unsere Kriegsfrauen, Trümmerfrauen, die hier aufbauen mussten und arbeiten mussten, die haben von dieser Depression, was die Leute heute sprechen, gar nichts gewusst, was das ist. Verstehst du? Die mussten arbeiten, schuften. So, die Reichen dieser Gesellschaft sind vorherbestimmt, dass sie depressiv werden, weil sie gar keine Ziele mehr haben. Wofür lebe ich? Was ist alles? Ist das wirklich alles gewesen? Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Die Seele geht zugrunde und dann bleibt der Mensch nur noch eine Hülse zurück. Da musst du ja wieder Kohl dreimal beerdigt werden oder Trauerfeier stattfinden, bis er endlich mal unter der Erde kommt. Straßburg, Ludwigshafen und dann schließlich Mainz. Dass er endlich dieser Mann, der so viel für Deutschland getan hat, aber was hat er für seine Familie getan? Für seine Hannelore, ohne der Hannelore wäre er gar nichts geworden, unter Umständen, denn sie hat ihn hochgepäppelt. Ist das wirklich alles? Was bleibt? Der Mensch bleibt nur noch wie eine verschossene Patrone, als Schatten, als Skelett, ein Gerippe übrig, wenn er von dieser Erde geht. Was ist er? Viele Menschen, gerade in der westlichen Welt, haben ein Burnout-Syndrom. Ausgebrannt ist der moderne Mensch. Warum? Weil er keinen Stoff, kein Öl mehr dazugefügt hat. Wenn wir voll mit Gott beschäftigt sind, 20% für uns und 80% für den lieben Gott und den Himmel und die Gemeinde und die Mitmenschen, die Schöpfung, oh, da schwimmen wir so richtig. Und dann bilden wir eine große Kolonie. Da wird man nicht psychisch krank. Die neuen Krankheiten, eine chronische Müdigkeit. Ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr, Elend. Das ist die Not. Und weißt du, wo die ganze chronischen Krankheiten kommen? Die Wissenschaftler haben ein neues Syndrom gefunden. Wikinger-Gen. Wikinger-Gen. Verstehst du? Wikinger, das sind diese alten Wikinger, die da von Norwegen nach Island gefahren sind, Grönland. Wikinger-Gen, was ist das? Das ist Herz- und Darmleiden. Ja, das ist die Krankheit dieser modernen Welt. Keine Methode kann diese Krankheit beseitigen. Diesen Wikinger-Gen, voller Bauch, gebrochenes Herz, das ist die Tragödie. Satt. Gar satt und ich bedarf nichts, nein. Und das Herz ist gebrochen, kaputt. Man ist gescheitert. Dieses Wikinger-Gen, Nerven und Muskelzellen, Darm- und Herzgewebe, altern schnell, blockieren. Das ist, was die Wissenschaftler festgestellt haben. Ganz besonders in dieser modernen Zivilisation, in der wir jetzt leben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Und dass wir nicht nur für den Bauch leben. Wie heißt es mal von den Kretern? Paulus sagt über die Kreter, faule Bäuche. Verstehst du? Nur durch sich sonnen, das Leben genießen. Und dann diese faulen Bäuche, gebrochenes Herz. Das ist das Ergebnis. Diese Krankheit lässt sich nicht bekämpfen. Bisher gibt es noch keine Impfstoffe, kein Mittel, keine Methode. Das gebrochene Herz. Das ist schlimmer, sagen die Forscher, als AIDS. Schlimmer als MS. Und sie sind ratlos. Wie kann man diese Krankheit bekämpfen? Und vor 50 Jahren gab es diese Krankheit nicht als solches. Diesen Wikinger-Gen. Ja? Die Mediziner wissen nicht, wo das alles herkommt. Das gebrochene Herz. Enttäuschtes Herz. Verbittertes Herz. Voller Groll. Voller Neid. Voller Eifersucht. Voller Habgier. Ich. Das gebrochene Herz bringt die Krankheiten. Wie kann ich mein Herz heilen? Nicht, wenn ich zum Herzdoktor gehe, sondern dein Herz kannst du nur heilen, wenn du dein Herz in die Hände Gottes legst. Wenn du eine Herzoperation vom lieben Gott bekommst, ein neues Herz und einen neuen Gewissengeist, das ist die Lösung, was einen glücklich macht. Ein neues Herz und ein neuer Geist. Und dein Leben sucht Liebe, Ehre und Glück. Deine Seele verkümmert, wenn du diese Dinge nicht findest, dann landest du in der Immunschwäche. Das ist dieser Wikinger-Gen als Nebeneffekt, Immunschwäche. Und heutzutage ist das die große Krankheit, Immunschwäche. Ich kann nicht mehr, kann nicht mehr. Und die entwickelt sich, wenn die Seele verkümmert, dann wirst du sogar von jedem Fliegenstich todkrank. Haben wir ja alles möglich in dieser Welt. Dein Körper hat keine Antiblutkörper, dein Blut ist schwach, produziert keine Widerstandskraft, deine Leistungsfähigkeit lässt nach. Und Pilze, Bakterien, Parasiten, die dringen im Körper rein, weil du nicht mehr abwehren kannst. Aber wenn das Herz stark ist und pumpt und pumpt und pumpt, es wird ab. Der Körper braucht Schutz, braucht Energie. Und diese Energie kommt, wenn wir in der Kraft Gottes dastehen. Nicht durch Heer und nicht durch Macht, sondern auch nicht durch Medizin, sondern durch deinen Geist, Herr. Einen neuen Geist und ein neues Herz will der liebe Gott uns schenken. In Sprüche Kapitel 18, Vers 14, gutes Wort. Wer ein mutiges Herz hat, der weiß, sich auch im Leiden zurechtzukommen. Der weiß, auch in Schwierigkeiten zurechtzukommen. Wer ein mutiges Herz hat, und das Herz muss stark sein, ich schwimme gegen den Strom. Wenn aber der Mut eines Menschen da niederliegt, er kann überhaupt nichts tragen, nichts verkraften. Dann haut es gleich um. Der wird gleich aus der Bahn geworfen. Wer also Gott richtig versteht, mit Gott richtig umgeht, zu dem ist auch die Natur gütig. Das Umfeld, sogar die Luft. Denen macht nichts aus, ob jetzt gerade die Luft verseucht ist, und unsere Luft ist verseucht. Verstehst du? Aber du hast Widerstandskraft. Du regenerierst dich immer wieder, du kommst immer wieder hoch, weil du ein gutes Herz hast. Und das gute Herz ist nicht nur, dass du ein gesundes Herz hast, sondern ein gutes Herz ist ein liebes Herz. 20% für dich und 80% für die anderen. Gib, und es wird dir gegeben werden. Große Entdeckung, was sie da gemacht haben in der Tiefsee. Weißt du, das ist diese lebendige Wirklichkeit, das Gesetz des Universums, nicht für sich alles behalten. Auch das, was Gott dir offenbart hat, was Gott dir gezeigt hat, den Rat der Könige soll man verschweigen, heißt es. Du musst nicht erzählen, was die da im Kanzleramt beschließen. Aber die Taten Gottes soll man verkündigen vom Dach pfeifen. Ja, einfach sagen, die Güte Gottes, erzähl die Güte Gottes, so wie die Pfingstler damals in der Urgemeinde, Petrus und die Elf traten auf und sie rühmten die großen Taten Gottes. Weitergeben. Ja, was soll das noch hinkommen? Wofür das noch hin? Die Welt versteht sowas nicht, aber gib's weiter. Selbstsüchtige Menschen, egoistische Menschen, für die ist kein Platz im Himmel. Weißt du, die Liebe Gottes ist es. Die 80%, das ist der Schlüssel für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit. Mein Knecht, meine Magd, du hast wohlgetan. Und jetzt sollst du gesegnet sein und du bekommst das Doppelte. Du warst über wenig treu. Diese 20%, dieses Etwas, dieses Bissel, Schwäbisch, dieses Etwas, Eppes. Und da warst du so treu und jetzt kriegst du eine Zugabe. So viele Leute, und das ist nämlich viele Christen, vor allem auf Pfingsten und Charismatik, das habe ich bewahrt, das habe ich behalten. Herr, ich will nichts, ich gebe dir wieder deine Gabe zurück. Gott hat uns eine Gabe gegeben und als Aufgabe, gebrauch deine Gabe zur Ehre Gottes. Buche, bring in die Bank dein Geld, dein Vermögen oder wo auch immer und lass Zinsen dazu kommen. Das hat der Herr gesagt zu dem einen, der sich so fromm gegeben hat. Weißt du, wir haben so viele Fromme, die reine Wahrheit. Oh, wir wollen nichts besudeln, verschmutzen, keine Fehler machen. Nein, der, wo arbeitet, der macht Fehler. Da fallen Späne. Ja, da passiert auch mal was, dass die mal was auf den großen Zeh fällt. Aber wir erreichen auch was. Du warst über wenig treu. Und genauso ist, wie Gott es will, dass wir unser Leben gestalten, bevor wir unser Leben beenden und zu Ende geht, dass wir dieses Gesetz entdecken, 20 zu 80, was es auch immer ist für dich. Überleg einmal. Weißt du, ein Apfel fällt zu Boden, ob er vom Baum fällt oder vom Dach runtergeworfen wird. Er fällt immer nach unten, weil es zieht nach unten. Und genauso wirkt auch der Mensch, egal welchen Status, welches Geschlecht, welche Nationalität, welche Religion er hat, wir müssen alle unter die Erde. Der Apfel fällt so oder so zu Boden. Wir sind am Ende. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Hast du überhaupt was bereitet? Oder hast du dich auf irgendetwas vorbereitet? Da gibt es in der Bibel eine Geschichte, weil Jesus erzählt ist. Vielleicht hat er irgendwo aufgegriffen, diese Geschichte in der Zeitung gelesen. In dieser Geschichte ist, da hört einer, jetzt kommt der Herr und ich habe nicht gut gewirtschaftet, ich war gar nicht perfekt, ich war gar nicht vollkommen, kommt mein Herr zurück und dann sagt er, was schuldest du deinem Herrn? Und dann sagt er, Runde auf und so weiter. Und dann sagt Jesus ganz kurz und ganz schnell, schafft euch Freunde und Freunde durch den ungerechten Mammon. Macht euch Freude und schafft Freude mit dem ungerechten Mammon. Und dann heißt es, und diese Leute, denen du Gutes getan hast, hör zu, das hat Jesus gesagt, und sie werden nicht die Engel und nicht der liebe Gott und nicht der Heiland, und diese werden sie aufnehmen in ihren Hütten. Verstehst du, du kommst im Himmel an und hast unbewusst Engel gedient, Engel beherbergt. Und die nehmen dich in ihren Hütten auf. Du kannst bei mir wohnen. Wir kriegen Rücken zusammen. Wir schaffen das schon. Macht euch Freunde durch den ungerechten Mammon. Dieses Geld ist ungerecht. Mit Blut besudelt. Klebt zu viel Blut an jedem Euro, an jedem Dollar, jeden Rubel, jeden Yen. Macht euch Freunde. Schafft die Freunde. Wie auch immer. 20:80. Das ist dieses Gesetz. So, fang an, innerlich zu leben. Trachte nach dem Reich Gottes, nach innerer Kraft, nach inneren Segnungen, nach bleibenden Werten. Was glaubst du, wenn du Menschen Gutes getan hast, Menschen in den Himmel gebracht hast, zu Jesus geführt hast, in die Gemeinde geführt hast, nicht von der Gemeinde weg, sondern in die Gemeinde geführt hast, wenn du das gemacht hast, die werden dir im Himmel, bitte hör mir gut zu, dir die Hände abschlecken. Die werden dir die Hände küssen und sagen, Bruder, Schwester, du hast mich auf den Weg des Heils gebracht. Du hast mir die Augen geöffnet. Du hast ja mir das und das getan. Deine Ermutigung, wenn du nicht da gewesen wärst, wenn du nicht hinter mir gestanden wärst, wenn du mir nicht unter die Arme gegriffen hättest, wenn du dich nicht ermutigt hättest, wenn du nicht für mich gebetet hättest, wenn du mich nicht angerufen hättest, wäre ich gar nicht da. Aber durch dich habe ich Jesus gefunden. Und deshalb sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und was sagt Jesus? Eine Seele ist bei dem lieben Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt. Gott hat so viel Gold, den interessiert Gold überhaupt nicht. Weißt du, im Himmel, das neue Jerusalem, wenn ich da lese, da sind die Straßen sogar mit Gold gepflastert. Also, aber eine Seele, eine Kinderseele, was auch immer ist, du hast was Gutes getan. Zu dem Evangelisten Modig kam jemand, eine Sonntagsschulhelferin oder eine Mitarbeiterin aus der Gemeinde und kommt und sagt, ich habe heute 1,5 Seelen zum Heiland geführt. Dann sagt er, wie bitte? 1,5 Seelen zum Heiland geführt? Ja doch, ihr habt einen alten Mann zu Jesus geführt und ein Kind. Der alte Mann wird sowieso bald sterben, aber das Kind hat noch ein ganzes Leben vor sich. 1,5 Seelen zum Heiland. Und weißt du, wir sollten auch an die Kinder denken. Was glaubst du, wie der Teufel auf die Kinder, auf unsere Kinder abgesehen hat? Enkelkinder. Verstehst du, wie die schon verdorben werden? Mit 4 Jahren schon. Da fummeln sie schon an den Smartphones. Sind besser, kennen sich manchmal besser Bescheid wie du und ich. In den Computern, in aller Liebe. Verstehst du? Aber da, was diese Kinder brauchen, Seele. Nicht Harry Potter. Und den ganzen teuflischen Schmarrn. 1,5 Seelen hat diese Schwester zum Heiland geführt. Denk drüber nach. Dein Leben ist begrenzt. Unser Leben ist begrenzt. Jeder Einzelne von sich ist begrenzt. Zu Josua, oder Josua hat einmal gesagt, erwählt, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, ich kann für euch nicht sprechen, aber für mich und mein Haus, für meine Familie, für mein Leben, da kann ich die Hand ins Feuer legen. Da kann ich sprechen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist, wie man Schätze sammelt, dem Herrn dienen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Das ist, was ein Leben wertvoll macht, die Verbindung mit dem Herrn und mit dem Himmel. Das ist, was aus Minus Plus macht, für den Herrn da zu sein, nicht für das Irdische. 20% ist in Ordnung. Bett, Haus, Dach über dem Kopf, bisschen was zu essen, Wasser und was auch noch ist. Und das andere versuche ich so gut wie möglich anderen Menschen zu dienen, die Gegenwart Gottes in ihr Leben hineinzubringen. Nicht alle Seelen sind gleich. Deshalb, Gott hat von dir etwas gegeben, 2 Talente oder 1 Talent oder 3 Talente oder 5 Talente, ich weiß nicht, wie viele Talente du hast. Manche platzen vor Talente und gebrauchen es doch nicht.
Wir haben in Süddeutschland einen Bruder gehabt, weißt, der Bruder ist sehr talentiert, sehr beredet, spielt Akkordeon, macht Musik, kann singen, leitet einen Chor oder hat einen Chor geleitet und so weiter. Aber dann sagt er, das will ich gar nicht. Ich gehe lieber in die Bank und ich arbeite als Bankkaufmann. Verstehst du? Aber der hatte Talente, Gott zu dienen. Als er mal predigen sollte und eingeteilt war zu predigen, ist er in den Zoo gegangen, damit er nicht predigen muss. Weißt du? Aber er hat die Talente, das Zeug, ist sehr beredet. Manche würde sich die Finger ablecken, wenn er solche Talente hätte, wie dieser Bruder dort gehabt hat. Und dann gibt irgendein Armer, der dient Gott mit Zittern und Zagen. Aber was ihr getan habt, einer der Geringsten, den Kleinsten, den Einfachsten, den Dümmsten, Entschuldigung, was ihr da getan habt, das habt ihr mir getan. So sammeln wir Schätze, ihr Lieben. Lernen zu geben und dann das Nehmen kommt von selbst. 20% für dich. Setze Prioritäten in dein Leben. Weißt du, wir müssen mit unserem Gut umgehen. Wir werden eines Tages von Gott zur Verantwortung gezogen. Was hast du gemacht? Was ist aus dir geworden? So, wir sollten richtig investieren. Auf bleibende Werte. Und dann heißt es, behüte deine Seele. Behüte deine Seele mehr als dein Schatz, dein Reichtum. Das, was dir so wertvoll ist, behüte deine Seele, dass du nicht zu Fall kommst, dass der Teufel dir nicht etwas unterjubelt. Also, der Teufel weiß, wer dich versuchen kann. Da legt er auf dem Weg einen Klumpen Gold. Ja, und wenn du wirklich in Gott bist, du bist so im Herrn, du siehst es gar nicht, willst gar nicht sehen, es ignorierst, du gehst weiter. Aber dann kommt ein Materialist, der schnappt sich und vermarktet alles und so weiter. Gott testet uns. Jeder wird getestet auf seine Art und Weise. Wie gehst du damit um? Erlaube deiner Seele nicht, dass sie diesen irdischen Dingen nachher, sollte Gott gesagt haben, oh, nein. Der Teufel versucht uns, die Eva, der Adam, jeder hat seine eigene Versuchung. Suche Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat einen Spruch losgelassen und ist mit diesem Spruch schließe ich heute Morgen, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Und wird auch dir nicht helfen. Weißt du, wenn du in die Ewigkeit gehst, wenn du den Namen Jesus buchstabieren kannst, bist du selig. Alles andere hilft dir nicht. Die Seele ist von Gott und nur Gott kann die Seele befriedigen. Alle Reichtum dieser Welt kann das nicht. Die Schätze dieser Welt können das nicht. Gar nichts auf dieser Welt. Deshalb suche den wahren Reichtum, bleibenden Reichtum, die Schätze im Himmel, sammelt euch Schätze im Himmel. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auch hier heute Morgen mir und uns angezeigt hast, dass wir Prioritäten setzen müssen, sollen, dürfen, können, sollten, Herr Jesus, einfach die Schätze im Reich Gottes suchen. Was bringt mir die Ewigkeit? Was habe ich in der Ewigkeit? Was nützt es, wenn wir in der Ewigkeit nackt, bloß, elend und jämmerlich dastehen und dieses Leben gelebt haben, aber wir haben nichts für die Ewigkeit geschafft. Herr, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die Prioritäten des Lebens. Halleluja. Segne meine Geschwister, die dein Wort hören. Und ich bete für alle, die Gebet brauchen, die Hilfe brauchen, die Trost brauchen. Herr, hilf, dass sie den Trost in dir finden. Und wenn sie Probleme haben, dass sie für die Probleme anfangen zu danken, Gott zu loben und zu preisen. Denn aus diesen Problemen entstehen die Schätze, diese Kleinode, diese Perle, diese Edelsteine, die im Himmel was zählen, was unter einem Strich bleibt. Vater, ich segne, Herr, die Menschen, die dein Wort in Liebe aufnehmen und das Wort beherzigen und in ihrem Herzen bewegen, dass es Frucht trägt für die Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen.